Mein einstweiliger Chef in Brake, Dol Klaassen, hat in seinem Neujahrsbrief geschrieben, dass er seit Jugend jede Predigt, jeden Vortrag, jede Bibelstunde aufschreibt, worüber er gesprochen hat, wo er gesprochen hat und zu welchem Datum. Und seitdem ich einen PC habe, mache ich das auch. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote erzählt habe von dem armen Prediger, der einmal dreimal hintereinander auf der Jahresversammlung der Gemeinde den gleichen Text genommen hatte und verständlicherweise nie wieder eingeladen wurde. Und so weiß ich, dass wir vor 4 Jahren eine Reihe über die kleinen Propheten hatten. Ich glaube, war Hosea, Amos und vielleicht noch eine. Und vor 7 Jahren unterhielten wir uns im Männerkreis über den Propheten Joel. Nun, 7 Jahre sind lange Zeit und die meisten von euch waren sowieso nicht im Männerkreis und deshalb dachte ich, heute können wir uns über den Propheten Joel unterhalten. Weil vom Propheten Joel können wir viel lernen. Über ihn persönlich wissen wir eigentlich nur wenig, nur seinen Namen und den Namen seines Vaters. Wir wissen auch nicht, wann er gelebt hat. Die Meinungen oder die Vermutungen reichen von 800 vor Christus bis 200 vor Christus. Also kannst du wählen. Und doch wird er in mehreren Stellen und wichtigen Stellen im Neuen Testament zitiert. Was können wir von Joel lernen? Erstens können wir lernen, Gott lässt Katastrophen zu. Gott lässt Katastrophen zu. Der unmittelbare Anlass für Joels Prophetie war eine Heuschreckenplage. Wehe des Tages, denn der Tag des Herrn ist nah und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Also es kommt vom Allmächtigen. Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Also eindeutig, diese Katastrophe wurde von Gott geschickt. Margot Kessmann, ich glaube, ist bekannt, ehemalige Bischöfin, hat behauptet, in Bezug auf Covid-19 natürlich, Gott sendet keine Krankheiten. Man fragt sich, welche Bibel sie liest. Das ist die historisch-kritische, humanistische, säkularisierte, pluralistische Bibelauslegung. Gott sendet keine Katastrophen. Ja. Tut mir leid. Steht auch in der Bibel, seid nicht voll Weins, ne? Aber hat sie auch nicht beachtet. Gut. Was habe ich heute Morgen gelesen in der Apostelgeschichte? Die Geschichte von Ananias und Sapphira. Wie wäre es, wenn ich jetzt plötzlich tot umfallen würde? Wegen meinen Sünden. Ja, Gott sendet keine Krankheiten, doch. Vollmacht wurde ihnen gegeben, heißt es in der Offenbarung, zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere. Die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen, lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und taten nicht Buße, so heißt es in der Offenbarung. Diese Katastrophe war verheerend und einmalig. Ist so etwas zu eurer oder zur Zeit eurer Vorfahren je passiert? Erzählt euren Kindern davon, die sollen es ihren Kindern sagen und diese der nachfolgenden Generation. Nie ist so etwas je da gewesen und es wird auch nie wieder geschehen, solange es Menschen gibt. Also die Katastrophe damals war verheerend und einmalig. Und ich denke, wenn wir das lesen und denken an die Pandemie, die Vergleiche und die Parallele sind unübersehbar. Was können wir noch von Joel lernen? Durch Katastrophen ruft Gott sein Volk zur Umkehr auf, ordnet ein Fasten an, und ruft eine Gebetsversammlung aus. Ist das richtig? Ja. Versammelt die Ältesten und die Einwohner des Landes im Tempel des Herrn, eures Gottes, und schreit zu ihm um Hilfe. Auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Früher in Deutschland, ich weiß nicht genau, was der Anlass war, aber es gab einen Buß- und Bettag. Irgendwann im 19. Jahrhundert, vielleicht weiß jemand besser als ich, gab es eine Katastrophe oder eine Notsituation hier in Deutschland und die Regierung hat einen Buß- und Bettag ausgerufen. Nun, Aaron ist heute nicht da, er ist krank. In Sachsen haben sie das noch, aber bei uns, das brauchen wir nicht. Es ist ein arbeitsfreier Tag, das ist nicht gut, wir schaffen das ab. Aber früher hat man denn, wenn es eine Katastrophe gab, wie hier bei Joel, sie haben die Leute zu Buße gerufen, zu beten und fasten. Heute ist die Botschaft in Bezug auf die Katastrophe von Covid, get your booster. O-Ton Boris Johnson. Lassen Sie sich doch den dritten Impfung geben. Nun, es wundert uns nicht, wenn humanistische, säkularisierte Politiker uns nicht zu Buße und Beten aufrufen. Das kann man wohl nicht erwarten. Aber von den Seiten der Kirchenführung, also ich habe nichts gehört in der Richtung, die leiseste Andeutung, dass wir uns vor Gott beugen sollten angesichts dieser Katastrophe. Und doch heißt es immer, die Kirche muss doch eine prophetische Stimme in unserer Gesellschaft erheben. Ja, warum jetzt nicht? Und sagen, Leute, warum tun wir nicht Buße? Wie viele Wellen sind wir bei der vierten jetzt oder bei den fünften? Ich habe den vierten, ja, fünfte kommt noch. Mit wie vielen Wellen müssen wir uns brechen, bis wir zur Besinnung kommen? Ich frage mich. Interessant, als an dem gleichen Tag, wo wir von der Omikron-Variante zuerst hörten, habe ich ein Buch von Predigten über das erste Kapitel des Jesaja-Buchs gelesen. Und da steht in Jesaja 1, Vers 5, Gott sagt zu Israel, wohin wollt ihr noch geschlagen werden? Und da kam die Omikron-Welle. Seid ihr noch nicht genug geschlagen worden, heißt es in der Guten Nachricht Bibel, dass ihr noch widerspenstig seid. Und wenn wir unsere Gesellschaft sehen, also gestern ich muss meine Sünden bekennen jetzt, Samstagabend gucke ich Fußball, Ingrid auch. Und Dortmund hat gewonnen, das war die gute Nachricht. Da kam ein Werbespot, ich weiß nicht mehr, was das war, aber so um 7 Uhr abends, ne? Volle Kinder da und alles. Voll schwangere Frau und anderen Bildern. Also ich dachte, wir könnten stundenlang uns unterhalten über Beispiele vom Abkehr von Gott und von dem moralischen Verfall unserer Gesellschaft. Und Gott sagt ja, was muss ich noch tun, um euch zur Besinnung zu bringen? Und deshalb sagt, ja, wir haben jetzt, gestern gibt es doch eine neue Variante, ne? Omikron BA2, glaube ich, heißt das. Denn ich glaube, es wird immer wieder neue Varianten geben. Und der Herr fragt, ja, wann wird er zur Besinnung kommen? Die Propheten, also das ist das Erste, was wir von Joel lernen können, dass Gott Katastrophen zulässt und er ruft uns dadurch zur Besinnung auf. Das Nächste, was wir lernen können, ist, die Propheten bedienen sich oft der Bildersprache. Ganz anderes Thema jetzt, wie die Nachrichtensprecher immer sagen. Es kommt ein großes und mächtiges Volk. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie Rosse. Sie springen, das ist kein Schreibfehler, das steht schon in der Lutherbibel, sie springen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh. Wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Sie laufen wie Helden und ersteigen die Mauer wie Krieger. Ein jeder geht strack seinen Weg. Keiner drängt den anderen. Sie stürzen sich auf die Stadt, laufen auf der Mauer, in die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Wovon ist denn hier die Rede? Als ich die kleinen Propheten in der Bibelschule in Russland unterrichtet habe, die Studenten sagten, ja, das sind die Soldaten, das ist eine Armee. Und zu meinem Erschrecken las ich habe, wie manche von euch schon wissen, einen Kommentar geschrieben in der Reihe Edition C über den 1. Samuel-Buch. Und als Autor kriege ich denn die anderen Bände von den anderen biblischen Büchern geschenkt, inklusive der Kommentar über Joel. Und ich schaute mal nach in Kapitel 2, wo diese Vers stehen. Und siehe da, der liebe Bruder hat geschrieben, das ist eine Endzeit-Invasion in Israel. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie haben die Herausgeber so einen Schnitzer durchgehen lassen? Wovon ist die Rede hier? Nicht Soldaten, sondern die Heuschrecken. Ja, eben die Heuschrecken. Die sind wie eine Armee. Wir haben sicher Bilder davon gesehen. War neulich eine Plage in Afrika. Ne? Also das ist eine bildhafte Beschreibung von dieser Heuschreckenplage. Und manche Leute lesen die Prophezeiungen in der Bibel, im Alten Testament, auch im Neuen, und nehmen die wörtlich, wo sie eigentlich eine Bildersprache sind, und haben manchmal haarsträubende Vorstellungen über künftige Ereignisse. Ich lese jetzt gerade Hesekiel, die letzten Kapitel, 40 bis 48, der Tempel auf dem hohen Berg. Und es sind Leute, die überzeugt sind, dass Gott möchte, dass irgendwann, jetzt oder im Millennium oder vielleicht in der Ewigkeit, ich weiß nicht, ein dritter Tempel gebaut wird. Die Juden sind natürlich, manche von ihnen auf jeden Fall, ganz dafür. Manche glauben, es heißt in Hesekiel, es werden natürlich Tiere geopfert. Wie könnte Hesekiel das anders sagen, ohne als falscher Prophet bezeichnet zu werden, dass er sagte, die Opfer werden aufhören? Das konnte er nicht sagen im Alten Testament. Der Hebräerbrief hat das gesagt. Ich war in Brake in dem Lehrerzimmer zwischen zwei Unterrichtsstunden und der Paul, der amerikanische Lehrer, der war der Theologielehrer, und die Tür ging auf und Heinz Weber, der ehemalige Theologielehrer, steckte seinen Kopf durch die Tür durch die Türöffnung und sagte, Paul, ich wollte dich immer fragen, du glaubst doch wohl an Tieropfer im Millennium. Und Paul sagte, selbstverständlich. Gut, sagte er und ging wieder. Ich dachte, ist das der Prüfstein der Rechtgläubigkeit in Brake? Tieropfer im Millennium. Der Hebräerbrief sagt, die sind vorbei, passé. Jesus hat das eine Opfer gebracht. In der Offenbarung wird von Heuschrecken gesprochen, die aus dem Abgrund hochkommen und die Menschen, belästigen. Und es gibt ernsthafte Leute, Hal Lindsey darunter, die glauben, das sind Kampfhubschrauber. In den 40er Jahren haben die Leute gesagt, das sind Kampfflugzeuge, ne? Damals die Kampfflugzeuge. Aber jetzt haben wir Düsenflugzeuge, die machen keine Geräusche wie Heuschrecken und deshalb Kampfhubschrauber. Und ich dachte, es ist möglich. Und ich könnte noch stundenlang erzählen von diesen Vorstellungen. Oder dass Jerusalem, es heißt in dem Alten Testament, der Berg Zion wird höher werden als alle anderen Berge. Wie hoch ist der Berg Everest? Über 8000 Meter, ne? Also in der Zukunft, vielleicht im tausendjährigen Reich oder irgendwann, wird Jerusalem auf 8000 Meter Höhe kommen. Und es heißt in der Bibel, die Leute werden alle aus der ganzen Welt nach Jerusalem pilgern. Und ich dachte, hoffentlich haben sie ihre Sauerstoffmaske dabei. Unglaublich. Und wir können von Joel lernen, die Propheten bedienen sich oft der Bildersprache. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was wir von Joel lernen können. Na, da bin ich ein bisschen zu früh. Naja. Die Vorhersagen der Propheten lassen sich nur im Lichte des Neuen Testaments einordnen. Und Joel spricht erstens von diesem Heuschreckenplage und er ruft die Leute zu Buße und zum Beten auf. Und dann plötzlich macht er einen Sprung in Kapitel 3. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und Petrus zu Pfingsten sagt, als der Heilige Geist gekommen ist und die Leute fingen an, in anderen Sprachen zu reden, im Tempel, dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Also Joel, ob 800 oder 200 Jahre vor Christus, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall einige Jahrhunderte vor Jesus. Und jetzt plötzlich macht er einen Sprung, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Woher wissen wir das? Wir wissen das nur natürlich durch das Neue Testament. Und hier noch weiter in Kapitel, Entschuldigung, jetzt bin ich total durcheinander. In Kapitel 2 und Kapitel 3, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. In jenen Tagen will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten. Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn dort will ich sitzen und richten alle Völker ringsum. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Wer die Offenbarung kennt, Kapitel 14, das heißt, ich sah eine Figur mit einem, und es heißt, setze die Sichel an, denn die Welt ist reif zum Gericht. Also erstmals Joel spricht von der Ausgießung des Heiligen Geistes und dann spricht er vom jüngsten Gericht, der Tag des Herrn. Na, Joel natürlich, der Tag des Herrn war in erster Linie diese Heuschreckenplage, das war ein Tag des Herrn. Und bei den anderen Propheten bedeutet es auch, dass Gott zur Vergeltung eingreift. Der Tag des Herrn ist nah. Und Amos sagt, Leute, ihr wünscht euch den Tag des Herrn herbei, aber es wird ein Tag des Gerichts sein und der Vergeltung. Aber schließlich wurde dieser Ausdruck, der Tag des Herrn, zu so einem Standardausdruck im Neuen Testament für das Ende der Welt. Und so merken wir bei den Propheten, wir haben diese Sprünge. Er spricht von der gegenwärtigen Situation des einzelnen Propheten und dann macht er einen Sprung, zum Beispiel zu der Zeit von Jesus und dann nochmal einen Sprung zum Ende der Welt. Der letzte Sprung natürlich mindestens 2 Jahrtausende zwischen Jesus und jetzt. Und er spricht auch hier von der letzten Schlacht. Er sagt, die Völker sollen sich rüsten und ihre Waffen vorbereiten und sich stärken und kommen und kämpfen gegen den Herrn. Und es gibt einige Propheten, zum Beispiel in Hesekiel, gibt es 2 ganze Kapitel am Ende, in Kapitel 38, 39. In Sacharja, das heißt, all die Nationen werden gegen Jerusalem kämpfen. Auch in der Offenbarung, die berühmte Schlacht von Harmagedon, das als ein Kampf, die Völker mit ihren verschiedenen Religionen und Glaubensweisen, die versammeln sich zum Kampf, zum letzten Schlacht sozusagen gegen Gott und sie werden natürlich dabei umkommen. Viele Leute glauben, dass das wieder wörtlich gemeint ist. Ich war im Elsass, ich hatte einen Student da, der kam aus einer der Gemeinden im Elsass und er sagt, Mike, weißt du, es gibt Leute in meiner Gemeinde, sie haben Lebensmitteldosen im Garten vergraben. Ich sage, wieso das denn? Ja, für den Tag, wo die Russen kommen. Ja, Hal Lindsey hat das Buch geschrieben, manche kennen es vielleicht noch, Alte Erde, Alte Planet Erde, wohin? Er war felsenfest davon überzeugt, in den 70er Jahren, dass die Russen in Israel einfallen würden und ja, wahrscheinlich durch Europa hindurch. Und deshalb, man müsste sich Vorräte im Garten vergraben für den Tag des Herrn. Aber es ist keine militärische Auseinandersetzung, sondern eine geistliche Auseinandersetzung. Und das sehen wir gerade in unserer Zeit. Ich bin kein Prophet, aber wir sehen diese verschiedenen Ideologien und Religionen, die bekämpfen sich teilweise gegenseitig, aber in einem Punkt sind wir alle einig. Wenn man zum Beispiel die Gebetsanliegen von Open Doors liest, ob es Hindus sind, ob es Buddhisten sind, ob es Muslime sind, ob es unsere westliche, eben säkularisierte, humanistische Gesellschaft, alles haben sie gemeinsam, die sind gegen Jesus und gegen seine Leute. Und es wird nicht lange dauern. Es gibt eine Frau in Finnland, sie steht vor Gericht, weil sie einen Bibelvers auf ihren Facebook-Seite veröffentlicht hat. Und sie wird angeklagt, Hassrede. Also pass auf, was sie in den Medien verbreitet, in den sogenannten sozialen Medien. Okay, wir können das jetzt ausmachen, weil mein letzter Punkt, können wir das ausmachen? Dankeschön. Ich mache auch aus. Joel ist die einzige Stelle in der Bibel, in der das Wort Entscheidung vorkommt. Wieder ein ganz anderes Thema. Und jetzt muss ich mit leisen Sohlen treten im EC-Land. Manche von euch haben sogar EC auf dem Nummernschild von euren Autos. Entschiedenes Christentum. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das dazu gekommen ist. Vielleicht täusche ich mich, aber in England gibt es eine ähnliche Bewegung, es gab früher, das hieß Christian Endeavor, CE. Also das heißt christliches Bestreben. Und dann in Deutsch hat man dann einfach die Buchstaben getauscht und daraus entschiedenes Christentum gemacht. Nun, ich glaube, wir sind alle entschiedene Christen, ich hoffe. Aber ich muss sagen, ich habe mich nie für Christus entschieden. Oder vielleicht, als ich schon 2-3 Jahre gläubig war, ich habe mein Leben ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt. Das habe ich gemacht. Das war eine Entscheidung. Ich saß in einem Zelt. Es war keine Zeltmission, es war ein Wochenende von OM. In der Nähe von London war so ein Zelt, wie man bei Zeltevangelisationen hat. Und ich saß so hinten, nicht ganz hinten, aber so 2/3 nach hinten. Und George Will hat gepredigt. Und ich weiß ganz genau, als wäre es gestern. Ich saß da und dachte, Herr, warum kann ich nicht nach Hause gehen und ein durchschnittliches Christenleben führen wie die anderen Studenten in meiner Studentenmissionsgruppe? Aber ich wusste, ich kann nicht. Ich hatte kapiert, was es heißt, Jesus hundertprozentig nachzufolgen. So habe ich für Jesus entschieden, aber ich war schon gläubig. Ich habe mich nicht entschieden. Ich bin zum Glauben gekommen, ich bin ganz dafür, punktuell. Ich bin in einem bestimmten Augenblick zum Glauben gekommen, aber ich habe keine Entscheidung getroffen. Aber unsere Evangelisation und unsere Einladung zu Christus ist oft beträgt von diesem Begriff Entscheidung. Billy Graham hat das natürlich ganz groß gemacht, da hat er sogar eine Zeitschrift, die hieß Entscheidung. Vielleicht gibt es das noch. Und ich habe manchmal gedacht, das kann auch gefährlich sein. Wir meinen es gut, wir wollen, dass die Leute richtig zum Glauben kommen. Aber manchmal überbetonen wir den menschlichen Anteil bei der Bekehrung. Und manchmal wird der Zeitpunkt des zum Glauben Kommens überbetont über den Prozess der Nachfolge. Und ich habe gedacht, als die Leute Jesus begegnet sind, was hat er denn gesagt? Als er Matthäus, du musst mich in deinem Herzen aufnehmen. Was hat er gesagt?
Folge mir nach.
Und natürlich, es besteht auch die Gefahr, seelischen Druck auszuüben. Wie oft habe ich in Versammlungen in Frankreich gesessen, wir haben Leute von der Straße gefischt, wie man sagt, eingeladen. Und der Prediger hat dann ihnen die Hölle heiß gemacht, ne? Und dann hieß es alle, Augen zu. Ich habe meine Augen zugemacht. Andere Leute nicht, die guckten immer. Und dann, wer Jesus annehmen will, erhebe die Hand. Eine Sekunde. Und dann sagt der Prediger, Dankeschön, damit die Leute, die die Augen zuhaben sollten, wissen, ah, hat sich doch einer die Hand gehoben. Merci. Ja. Nächsten Abend haben wir sie nie wieder gesehen. Ich dachte, was machen wir hier? Und die Heilige Schrift verwendet andere Begriffe. Ich habe meine Schüler in Prag gefragt, wie oft kommt das Wort Entscheidung in der Bibel vor? Zweimal, glaube ich, ist es im Propheten Joel. Und es geht um das letzte Gericht, der Tag der Entscheidung, ja, wo Gott entscheiden wird. Und dann habe ich ihn gefragt, wisst ihr, wie oft das Wort Glauben, nicht als Hauptwort, sondern als Tatwort, als Verb, wie oft das Wort Glauben in Johannes Evangelium vorkommt? Wisst ihr das? 99 Mal. 99 zu 2. Und Jesus hat eben die Leute eingeladen, ihm nachzufolgen. Vielleicht müsste man ein andermal mehr über dieses Thema sprechen. Also, Joel hilft uns, weil er uns zeigt, dass Katastrophen von Gott kommen können und dass sie dazu da sind, um uns zur Buße und zum Gebet aufzurufen. Er zeigt uns auch, dass die Prophezeie oft bildhaft gemeint ist und oft Sprünge hat, die wir nur aus dem Neuen Testament einordnen können. Aber ich glaube auch in der jetzigen Zeit, die geprägt ist von Covid-19, dass Joel uns helfen kann, die rechte Einstellung zu finden. Ich zitiere noch einige Verse von ihm. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und einen Segen zurücklässt. Herr, betet Israel, Herr, schone dein Volk. Und der Herr antwortete, fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr hat Großes getan. Kinder Zions, das sind wir, freut euch, seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, und preist den Namen des Herrn. Wir beugen uns vor Gott über die Gottlosigkeit unserer Zeit, aber gleichzeitig freuen wir uns über sein Heil. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.